Thema des Vortrags ist Mana und sein positives, heilsames Gegenteil. Und Mana kann man übersetzen als Dünkel, Hochmut, Einbildung, Arroganz. Und ganz genau genommen ist es der vergleichende Geist. Ich bin besser als, ich bin schlechter als und ich bin gleich gut wie. Und zwar ist es immer ich und besser oder schlechter als. Es ist nicht einfach vergleichen im Allgemeinen, sondern sich vergleichen. Und das heilsame Gegenteil von Mana könnte man als Selbstwertschätzung, als Bescheidenheit und Würde bezeichnen. Ich finde es immer recht schwierig, Meditationsanleitungen zu Anatta, zu Nicht-Selbst zu geben. Vergänglichkeit ist immer sichtbar, wenn man gut hinschaut. Ist nicht so schwierig zu sehen. Anatta kann man aber nicht beschreiben und dann hinschauen und dann es einfach sehen. Trotzdem habe ich es gerade heute wieder versucht mit Anleitungen zu Anatta. Warum es schwierig ist, nicht selbst zu erkennen, habe ich kürzlich bei einem Freund, stand eine Postkarte beim Altar dort, darauf stand: Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas. Es ist schwierig, eine schwarze Katze in einem finsteren Zimmer zu fangen, vor allem wenn keine drin ist. Seht ihr das Problem? Und deshalb kann es eben vielleicht hilfreich oder nützlich sein, zuerst mal deutlich zu sehen, was denn gemeint ist mit diesem Selbst, von dem es keins geben soll. Und interessant finde ich deshalb, dass in der tibetischen Gelugpa-Tradition nicht selbst oder eben Anatta so angegangen wird, dass man beginnt zu beobachten, wie denn dieses scheinbare Selbst in unserer Erfahrung auftaucht. Wie es erscheint, wie es sich manifestiert, und das haben wir hier auch schon angesprochen. Man beobachtet, wie es geschieht, dass man sich spontan und automatisch mit diesem Selbstgefühl identifiziert. Wie man das macht, dass man es ergreift und dann daran anhaftet, dieses Ich. Ich im Gegensatz zu anderen. Ich abgetrennt vom Ganzen. Und erst nachdem dieser Prozess nach sorgfältiger Beobachtung sichtbar geworden ist, beginnt man dann dieses scheinbare, aber eigentlich falsche, als unabhängiges Selbst erscheinende Gefühl zu durchschauen. Das ist ein Zwei-Schritt-Prozess. Zuerst das Problem in der direkten Erfahrung sehen und erkennen und dann diese Täuschung zu durchschauen als zweites. Das Durchschauen kann man nicht machen, kann man nur achtsam sein, hinschauen, hinschauen, hinschauen. Wenn man es sieht, dann sieht man es und sonst nicht. Das Problem beobachten, also der erste Punkt, erkennen, wie sich ein scheinbar unabhängiges Selbst manifestiert und wie wir da darauf reinfallen, das ist möglich. Und ich denke, Dünkel, Einbildung, Mana zu betrachten, ist eine gute Zugangsmöglichkeit, um selbst zu erkennen, weil Mana so eng verbunden ist mit diesem Selbstgefühl. Es ist sogar schwierig, genau wirklich in der direkten Erfahrung zu unterscheiden, was einfach Selbstgefühl ist und was dieses besser als, schlechter als oder gleich wie ist. Mana ist nicht schwer zu sehen. Mana ist leicht zu sehen und manifestiert sich oft. Hier eine Geschichte. Sie spricht eigentlich heilsame, positive Eigenschaft von Bescheidenheit an. Dabei wird aber Mana sichtbar. Ein alter Rabbi lag krank im Bett. Neben seinem Lager führten seine Schüler flüsternd eine Unterhaltung. Sie priesen seine beispiellosen Tugenden. Seit Salomons Zeiten gab es niemand, der weiser wäre als er, sagte einer von ihnen. Und sein Glauben. Er gleicht dem unseres Vaters Abraham, sagte ein anderer. Seine Geduld ähnelt der Hiobs, sagte ein dritter. Und nur in Moses finden wir jemanden, der so vertraut mit Gott verkehrte wie er, sagte ein vierter. Der Rabbi schien keine Ruhe zu finden. Als die Schüler gegangen waren, sagte seine Frau, hast du gehört, wie sie dein Lob gesungen haben? In der Tat, erwiderte der Rabbi. Warum bist du denn so mürrisch, fragte sie. Meine Bescheidenheit, klagte der Rabbi. Keiner erwähnte meine Bescheidenheit. Um die Funktionsweise von Mana richtig zu verstehen zu können, muss man ein bisschen weiter ausholen. Das Grundproblem liegt in der Unwissenheit, in der Verblendung und der daraus folgenden Täuschung. Die in unserer normalen, alltäglichen Moment-zu-Moment-Wahrnehmung eingebaute Täuschung bewirkt, dass wir Dinge und Menschen und Lebewesen so wahrnehmen, als ob sie in sich selbst existieren würden. Und hier werde ich mich einen Moment wiederholen, das, was ich vor zwei Tagen, vorgestern Abend auch beschrieben habe. Wir nehmen wahr, als ob sie unabhängig von allem anderen, unabhängig von ihren Ursachen, unabhängig von ihren Teilen, unabhängig von der Konzeptualisierung, durch die Wahrnehmung, wenn ihr euch erinnern könnt, die Glocke und den Napf, als ob sie unabhängig davon existieren würden. Einfach gesagt, wir nehmen alle Dinge des Daseins wahr, einschließlich Menschen und uns selbst, als ob wir selbst existent wären. Wir nehmen alle Wesen, alle Menschen, einschließlich unsere selbst wahr, als ob wir ein unabhängig von allem unabhängig existierendes Selbst wären. Oder als ob wir ein unabhängig existierendes Selbst hätten, irgendwo da drinnen oder hinten dran, dem das alles gehört oder dass das alles überblickt. Für die Gelehrten unter euch ist die dritte der vier verkehrten getäuschten Wahrnehmungen, die dritte der Vipalasa, als Atta sehen, was in Wirklichkeit Anatta ist. Und durch diese Täuschung entsteht ein starkes Ich-Gefühl in uns. Nicht dauernd, aber oft, immer wieder. Wenn dieses Ich-Gefühl da ist, spürbar ist, identifizieren wir uns damit und dann sind wir Ich. Was immer dann geschieht, geschieht tatsächlich mir. Es geschieht nicht einfach geschieht, sondern es geschieht mir. Das gehört wirklich mir. Ich, mich, mein, mir entstehen und werden ergriffen, erfasst und festgehalten mit Anhaften. Und schon stecken wir tief in der Problematik des Samsara. Inneres Leiden entsteht. Ich leide. Dieser Prozess der Identifikation mit einem scheinbar realen Ich und dieses Erfassen und Festhalten und Anhaften an mich heißt in Pali Ditti oder Mitcha Ditti. Verkehrte Sichtweise oder getäuschte oder unrealistische Sichtweise. Das ist dieser Prozess, den wir letztlich erkennen lernen müssen. Und es ist aus diesem Vorgang, aus dieser inkorrekten Wahrnehmung oder Sichtweise seiner selbst, von sich selbst, dass eben Mana, Dünkel, Einbildung, Arroganz entsteht. Und zwar entsteht Mana durch Vergleichen eben. Ich versus du, ich im Vergleich zu anderen, wie stehe ich da im Vergleich zu jenen? Bin ich besser, bin ich wichtiger, bin ich interessanter, bin ich intelligenter, bin ich schöner oder attraktiver oder stärker? Sitze ich länger als, kann ich länger still sitzen als, kann ich, stehe ich morgen früher auf als, bleibe ich nachts länger am Meditieren als, je nachdem, was einem wichtig erscheint. Oder bin ich schlechter, bin ich unwichtiger, bin ich langweiliger, bin ich dümmer, bin ich hässlicher, unattraktiver, bin ich schwächer als, bin ich weniger gesammelt als, vielleicht wenn wir uns in der Gruppe austauschen, dann wenn ich was von mir preisgebe, dann stellt sich heraus, dass ich besser als oder schlechter als oder mehr als oder weniger als. Das sind Probleme. Oder bin ich gleich wichtig wie, gleich interessant wie, gleich intelligent wie, gleich schön, gleich attraktiv wie, gleich stark wie? Diese Funktion und das Gefühl, das daraus entsteht, das ist Mana. Das Ich-Gefühl ist da und dann wird verglichen. Das ist der Prozess. Und je nachdem, wie das Vergleichen ausfällt, gibt es dann ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl. Aber letztlich ist dieser Prozess immer leidvoll. Wenn es ein schlechtes Gefühl gibt, ich bin schlechter, dümmer, unwichtiger, ist das Leiden offensichtlich, dann fühlen wir uns schlecht. Wenn es ein gutes Gefühl oder noch gerade ein so okay Gefühl gibt, dann ist für den Moment ganz in Ordnung. Aber irgendwo wissen wir doch, dass die Dinge sich ständig verändern. Und es könnte jederzeit ein Besserer kommen, es könnte eine Schönere auf den Plan treten, der Schwächere zeigt Stärken, die vorerst nicht offensichtlich waren, die andere entpuppt sich plötzlich als hochintelligent. Meine Position, ich bin besser, ist sehr labil. Und damit mein gutes Gefühl. Es kann jederzeit kippen. Also muss ich auf der Hut sein, ich muss aufpassen, ich muss mich richtig darstellen, mir keine Blöße geben. Mich in der Gruppe aufhalten, in der ich mich besser als fühle, auf jeden Fall nicht etwas schlechter als, oder vielleicht muss ich ein bisschen bluffen, halt vielleicht unbewusst, den gefangenen Fisch etwas größer machen, den erstiegenen Berg etwas höher machen, die Erfolgsstory etwas schillernder erzählen, oder dann die Strategie ändern, tief stapeln. Ja, weißt du, ich fange sowieso immer nur kleine Fische. Ich bin sowieso kein besonders guter Bergsteiger. Ich habe es nicht nötig, besonders gut auszusehen. Oder was immer. So überlassen wir den anderen das Bessersein. Sie haben dann das gute Gefühl und mögen uns deshalb. Und so kriegen auch wir wieder ein gutes Gefühl. Und darum geht es ja schließlich. Noch eine Rabbi-Geschichte. Eines Tages stürmte ein Rabbi in einem Anfall religiöser Inbrunst in eine Synagoge, fiel auf seine Knie und begann mit den Fäusten auf seine Brust zu schlagen mit dem Ausruf: Ich bin nichts, ich bin niemand. Der Kantor der Synagoge, durch diesen Akt spiritueller Demut beeindruckt, schloss sich dem Rabbi an, fiel auf seine Knie und rief auch: Ich bin nichts, ich bin niemand. Der Tempeldiener nur, der alles aus einer Ecke beobachtet hatte, konnte sich nun auch nicht mehr zurückhalten. Er gesellte sich den beiden zu, fiel auch auf die Knie und rief aus: Ich bin nichts, ich bin niemand. Worauf der Rabbi den Kantor anstieß und zum Tempeldiener zeigend sagte: Schau an, wer sich auch für ein Niemand hält. Besser als, schlechter als, gleich gut wie. Immer ist Mana am Werk. Und immer ist es anstrengend, immer ist es ruhelos, immer ist es nicht ganz okay. Mana schafft Leiden. Mana schafft Leiden. Mana schafft auch unmittelbar, recht unmittelbar und direkt weitere Klesa, weitere leidenschaffende Emotionen. Wir werden neidisch oder eifersüchtig gegenüber denen, die tatsächlich auf einem bestimmten Gebiet besser sind als wir selbst. Oder gegenüber denen, von denen wir befürchten, sie könnten besser werden, oder gegenüber denen, von denen wir glauben, sie seien besser als wir. Und wir finden uns im Konkurrenzkampf mit jenen, die wir als etwa gleich gut sehen. Und wir schauen auf jene herunter, die tatsächlich weniger gut sind, von denen wir einfach finden, sie seien weniger gut. Und so ganz so grob, wie das dargestellt ist hier, tun wir das natürlich nie. Aber die Komplexität und die Tiefe dieser Mechanismen ist nicht zu unterschätzen. Ist oft sehr, nicht sehr schwer, aber ein bisschen schwer zu sehen. Und es entsteht durch all das eine gespannte und sogar unterschwellig feindliche oder stark feindselige Atmosphäre. Und mehr Leiden entsteht. Also Mana und Neid und Eifersucht und Konkurrenzdenken. Wir werden durch Mana auch verletzbar und müssen uns irgendwie dann schützen. Das gibt auch viel, ist auch mühsam. Es ist auch in diesem Modus unmöglich, von anderen etwas zu lernen, wenn wir schon, uns schon klar sind. Das weiß ich sowieso besser, dann kann ich nichts lernen. Hier ein paar klassische Beschreibungen und Definitionen von Mana. Nyanatiloka Mahathera in seinem buddhistischen Wörterbuch schreibt, es ist der Überlegenheitsdünkel, besser bin ich, der Minderwertigkeitsdünkel, schlechter bin ich, und der Gleichheitsdünkel, ebenso bin ich. Diesen dreifachen Dünkel hat man zu überwinden. Und andere Texte sagen, Dünkel, Mana hat die Charakteristik von Hochmut und immer eben in beiden Richtungen, nach oben und nach unten. Seine Funktion ist Selbsterhöhung, drückt sich aus in Prahlen, Angeben, Protzen, Wichtigtun, sich aufspielen, den Mund vollnehmen, übertreiben etc. Und auch das eben nicht nur in groben, offensichtlichen Formen, sondern viel öfters noch in recht subtilen Variationen. Und eben auch in seinem Gegenteil, Form der Selbsterniedrigung, des Untertreibens, braucht sogar der Unterwürfigkeit, des Sich-Bloßstellens, der Willfährigkeit. Mana ist einer der unheilsamen Geistesfaktoren oder Geistesfunktionen, der Kilesa oder Klesha. Und gilt in manchen Variationen des Abhidhamma, wie zum Beispiel in Asangas Abhidhamma Samuchaya, sogar als ein Wurzel-Kilesa. Das heißt, es ist eine quälende, leidenschaffende Funktion von Herz und Geist und sogar eine grundlegende, leidenschaffende Funktion. Und das ist auch noch ganz gut zu verstehen, Mana ist auch eine der 10 sogenannten Fesseln des Daseins, Samyojana. Erst in der Theravada-Sichtweise, erst auf der 4. Stufe der Erleuchtung, das heißt, wenn alle Kilesa aufgelöst und entwurzelt sind, verschwinden auch alle Reste von Mana. Das heißt also, erst eine vollständig Befreite, eine Arhanti oder ein Bodhisattva auf der 8. Stufe im Mahayana-System, ist ganz und gar frei von Mana. Mit anderen Worten, sehr hartnäckig. Und wenn wir das nicht gleich loswerden in der verbleibenden Zeit von diesem Retreat, dann hat das seine Gründe. Aber verstehen, besser sehen, kennenlernen, das ist hilfreich. Mana kennenzulernen und es in Action zu beobachten, das ist hilfreich. Und ich denke, was sehr unterstützend ist, ist, dass wir auch sein Gegenteil kennenlernen und schauen, wie es auf uns wirkt. Eben die Qualitäten von Bescheidenheit, von Würde, von Demut, die uns nicht so sehr geläufig sind, die wir auch nicht gleich so auf den ersten Blick erkennen. Und mehr darüber am Schluss des Vortrags. Jetzt Beispiele. Und Beispiele von Mana gibt es zahllose. Ich habe vor einem Jahr beschlossen, diese Alltagspraxiskurse, die ich in verschiedenen Städten durchführe, je für eine Woche, für dort Mana zum Thema zu machen, weil ich vermutet habe, dass es recht einfach ist, im Alltag auch zu sehen. Eben anders als Anatta. Alle wollten immer wieder Anatta, aber das ist einfach zu schwierig. Und so haben wir Mana als Thema genommen und schon als ich anfing, diese Wochen vorzubereiten, begann ich mehr und mehr Beispiele von Mana in Action direkt in meinem Geist wahrzunehmen. Manchmal mehrere pro Minute. In einem burmesischen Text, den ich fand, werden 4 Arten von Mana erwähnt, aber es gibt eindeutig mehr Arten, Gruppen. Die eine Art ist Dünkel durch Geburt oder durch Herkunft oder Status. Und wir haben gesehen, auch Nationalität gehört dazu. Man bildet sich etwas ein, weil man vielleicht in einer edlen oder renommierten oder bedeutenden Familie angehört oder weil man von einem besonderen Ort herkommt. Und das Interessante ist ja, die eigene Familie ist ja immer eine besondere, was aus immer für Gründen, irgendwo, irgend aus einem Grund. Oder der Ort, wo man herkommt, der ist ja ein bisschen speziell. Oder das Land, in dem man lebt. Ich war jahrelang immer wieder erstaunt, im Ausland zu sehen. Ich habe eine außerordentliche kritische Einstellung gegenüber der Schweiz. Wie wenn, je nachdem, was jemand Negatives über die Schweiz gesagt hat, habe ich so gesagt, ja, Moment. Die Art Jati-Mana, Herkunfts-Mana. Oder man ist überzeugt davon, einer besonders schlechten oder bedeutungslosen Familie oder Sippe anzugehören. Auch hier Betonung auf besonders. Ich denke, Jati-Mana hat auch viel damit zu tun, was einem so die Eltern mitgeben. Das kriegt man relativ früh mit und merkt es oft gar nicht. Dünkel durch Reichtum. Man kann sich etwas einbilden auf seinen Reichtum, auf Besitz, auf Vermögen, geerbt oder gewonnen oder selbst erworben, hart erarbeitet oder was immer. Oder man findet sich besonders arm oder man ist stolz darauf und verachtet die Reicheren, also diese Protzer und all das, was immer man dann finden kann. Als ich 5 oder 6 war, kaufte sich mein Vater das erste Auto, so 48, 49. Und ich war schrecklich stolz darauf, denn wir hatten das erste Auto im Quartier. Unter den Kindern, die anderen Familien, die hatten kein Auto. Was ich nicht wusste, wir lebten in einem sehr armen Quartier. Das habe ich erst später herausgefunden. Es war danach entsprechend eine Enttäuschung, als ich merkte, ja, was ich dann sozusagen gesagt habe, wir haben ein Auto, weil das überhaupt nicht besonders fanden und die größere hatten. Dünkel durch Herkunft, Dünkel durch Besitz, Dünkel durch Wissen, ganz interessant, Panyamana. Man bildet sich etwas ein oder man bildet sich viel ein auf sein Wissen oder sein Können. Man ist gebildet, man ist intelligent, oder man ist beides, gebildet und intelligent. Und man ist geschickt, oder hat eine gute Schule besucht, oder eine besondere Schule, das geht auch, eine nicht wie alle anderen, das auch. Oder diese oder jene Ausbildung, die ganz speziell ist. Vielleicht ist man auch nur schlau. Oder man glaubt, gebildet und intelligent zu sein, immer wenn man sich darauf was einbildet, ist es Panyamana. Vielleicht ist man ein bisschen weise, hat einige gute Erkenntnisse gehabt in der Meditation. gutes Verständnis des Dharma und ist deshalb eingebildet, auch Panyamana. Hält man sich hingegen für besonders ungebildet oder irgendwie besonders unintelligent oder findet das ganz gut, weil das dieses Gebildetsein ist, das ist völlig doof. Das ist auch Panyamana. Jemand hat an einem dieser Wochenkurse festgestellt, dass sie Dünkel empfand, weil sie durch großes psychisches Leiden, durch richtig schweres psychisches Leiden durchgegangen ist und durchgehen musste mit Klinik und all dem. Und sie hat gesagt, das ist so ein Gefühl, ihr habt keine Ahnung. Und plötzlich hat sie gemerkt, aha, okay, das ist auch wieder dasselbe. Spiritueller Dünkel scheint hier eine Spezialunterkategorie zu sein. Ganz interessant für uns. Und ganz weit verbreitet, gerade auch unter Buddhisten, gerade auch unter uns Dharma-Praktizierenden. Besonders weit verbreitet natürlich innerhalb der spirituellen Gruppen, Gruppierungen. Vipassana, es gibt viele Arten von Vipassana und die sind alle sehr gut. Und doch fühlen wir ganz klar vielleicht, ja, meine Art Vipassana, die ist die ganz richtig, also die, die wirklich durchblicken. Ganz richtig gut können die anderen irgendwie doch nicht sein, weil wir haben ja schon das Beste alles angeschaut und ausprobiert und wir wissen jetzt, was das Beste ist. Vor Jahren in Indien, in einer Situation, in der ich war, fragte ein kleiner Mönchsjunge meinen Freund, der ein Schweizer auch ein Mönch war, in der einen tibetischen Tradition nach seiner Zugehörigkeit. Und der kleine Mönchsjunge war von einer anderen tibetischen Tradition. Also wenn ihr nicht sehr geübt seid, hättet ihr keinen Unterschied gesehen. Als mein Freund ihm sagte, aus welcher Schule er komme, meinte der Junge spontan, ah, Baum ohne Früchte. Und der Junge war vielleicht 8 oder 7 und hatte nicht die geringste Ahnung davon, was in der Tradition meines Freundes noch in seiner eigenen gelehrt wurde. Das heißt, man hat ihm bereits beigebracht, was er über die andere Tradition denken solle. Ich hatte eine ganz nette Geschichte mit Freunden von mir in einem katholischen Landesteil bei uns in der Schweiz, im Kanton Chibuch. Und das waren Berner und die Berner, das ist ein protestantischer Kanton. Meine Freunde, die haben vergessen, was sie sind, aber die Vermieterin, die kam oft zu ihnen und die konnten das sehr gut, die halfen einander, unterstützten einander und einmal, als wir dort waren, hat sie uns auch gesagt, wir haben es wirklich nett. Die Leute, die sind wirklich toll, obschon sie Protestanten sind. Und das war so klar. Wow. Spiritueller Dünkel. Manchmal ist spiritueller Dünkel offensichtlich. Oft ist er subtiler vorhanden. Sehr interessant, denke ich, auch gut hinzuschauen. Ich habe einen Bericht gelesen, in dem meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt worden sind, jetzt wissenschaftlich erhärtet. Religiöse Menschen, und zwar egal welcher Religion sie angehören, sind intoleranter als andere im Mittel. Und das waren riesige, große Untersuchungen und Umfragen. Nicht nur intoleranter gegenüber allen anderen Religionen, sondern intoleranter auf jeder Ebene, intoleranter gegen Randständige, intoleranter gegen Homosexuelle, intoleranter gegen you name it. Ist sicher wichtig, dass wir alle immer wieder auch da hinschauen. Und ähnlich gibt es auch andere Bereiche, wir Sozialdenkenden, wir Umweltbewussten, ja, wir sind einfach besser als diese Ignoranten, diese Egoisten, diese Machtbesessenen, oder diese Multis. Ist das Mana? Ist das vielleicht weißes Mitgefühl? Oder ist es doch Mana? Manchmal kann man sich sogar was darauf einbilden, dass man Abfall trennt. Mit arrogantem Seitenblick auf die, die nicht Abfall trennen. Manchmal braucht es wenig für Mana, sich zu manifestieren. Dann ganz interessantes Feld, Dünkel durch gutes Aussehen oder einfach Aussehen. Man sieht schön aus, man sieht gut aus, man sieht attraktiv aus. Oder man glaubt, schön oder gut oder attraktiv auszusehen. Oder man glaubt, noch schön, gut, attraktiv auszusehen. Und bildet sich etwas darauf ein. Ist Schönheitsdünkel. Und ich denke, da gehört der ganze Bereich von Eitelkeit dazu. Jemand macht uns ein Kompliment über unser Aussehen. Wie weit können wir uns einfach darüber freuen, sagen Danke und dann fallen lassen, wie weit. Bilden wir uns etwas darauf ein, wie weit bauen, brauchen wir das, um was aufzubauen darauf. Ein Bekannter hat kürzlich 2 Zähne verloren. Und eine wahre Geschichte, kürzlich. Und die sichtbare Zahnlücke kann erst in 2 Monaten geflickt werden. Und er hat gesagt, er musste feststellen, dass irgendwie sein Selbstwertgefühl ein bisschen darunter liegt, was er völlig nicht erwartet hatte. Wenn wir Kleider tragen, die uns gut stehen, die uns gefallen, in denen wir uns gefallen, vielleicht neue Kleider, und wir fühlen uns gut, ist das Mana oder vielleicht etwas anderes? Interessant, dahin zu schauen. Nicht um dann zu werten oder zu urteilen, sondern einfach um zu lernen. Oder all die Kleider sind in der Wäsche. Ich habe nichts Rechtes anzuziehen. Berühmter Satz. Ich muss das Alte anziehen, das mir gar nicht steht. Da hinschauen. Oder falls ihr was mitgebracht habt, was ihr jetzt denkt, das eignet sich doch nicht für einen Retreat, legt, zieht das an. Wahrscheinlich wird es niemand merken, außer ihr selbst. Ich verrate euch etwas mal. Ich habe mal sowas gesagt, wie kommt doch mal im Pyjama runter am nächsten Tag und schaut, wie Mana, das Sichtgefühl entsteht. Ursula hat es gemacht am nächsten Tag und war ganz enttäuscht, weil es niemand gemerkt hat. Alle haben gedacht, das ist ein Meditationslehrerinnen-Outfit. Komisch. Und so kommen wir zu Peinlichkeiten. Das ist auch eine großartige Gelegenheit, Mana zu sehen. Und zwar gibt es ja ganz schlimme und auch mehr subtile. Also zum Beispiel, wir gehen essen mit ein paar Leuten, die wir erst gerade kennengelernt haben und die uns ganz wichtig sind und bei denen wir unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen müssen. Und das Undenkbarste geschieht. Ein lautes, zumindest unüberhörbares Körpergeräusch entweicht uns, oben oder unten. Das ist Mana in Reinform. Es scheint sich das vorzustellen. Schaut hin auch bei etwas weniger extremen Situationen. Wir schöpfen ganz achtsam Essen und der Schöpflöffel fällt zu Boden. Das ist peinlich. Und wenn man sprechen könnte, könnte man es noch irgendwie so übertünchen, aber es ist so nackt alles im Schweigen. Der Löffel ist runtergefallen, Punkt, noch mit Soße und es hat noch gespritzt. Oder ich merke, dass ich die ganze Zeit die Hose vorne offen habe. Das ist so wahnsinnig peinlich. Und noch, nachdem ich es gemerkt habe und sie schnell geschlossen habe, ist es noch ziemlich lang peinlich. Oder, das passiert uns nicht, aber stellt euch vor, jemand möchte euch darauf aufmerksam, irgendwie in der Stadt, dass euer Rockzipfel in der Unterhose eingeklemmt ist. Da hinschauen. Und zu schauen, wie das Gefühl auch eine Macht hat über uns, wie das fast nicht zum Aushalten zu sein scheint. Obschon es ja nicht schlimmer ist, eigentlich weniger schlimm als ein starkes Zahnweh oder als Migräne. Aber so nah an ich dran. Und hier kommt mit hinein, was andere über mich denken, was ich glaube, was andere über mich denken, was ich hoffe oder was ich befürchte, was andere über mich denken könnten. Oft ein Bereich, in dem sich Mana tummelt. So was man alles so tut oder tun muss, weil man denkt, die denken. Wenn man wüsste, was die wirklich denken. Oft denken sie über ihr eigenes Ding, was die anderen denken würden und merken gar nicht, dass man das jetzt etwas denken sollte. Über uns. Schüchternheit, auch sehr nahe verwandt mit Mana. Nicht so viel Gelegenheit hier zu sprechen. Schon in Gruppengesprächen in den Dietz, ganz interessant. Oder wenn ihr euch erinnert, nächsten Mittwoch Vormittag, wenn wir Austausch nochmal, Flussgruppe haben. Für manche ist das da wenig Mana, das hochkommt, für andere ist das recht dramatisch. Sehr interessant, dahin zu spüren. Und dann zu sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, ist auch genau noch wieder schwierig, weil dann denken die anderen, ja, die hat keinen Mut, oder also es ist, man ist irgendwo gefangen in diesem. Und dann, habe ich es jetzt gut gesagt? Ach, habe wieder was völlig, wollte eigentlich völlig was anderes sagen. Ich kann sowieso nie wirklich richtig so sagen, wie ich denke, ich möchte es sagen. Aber es war ebenso gut wie die anderen. Lampenfieber ist Mana in Reinform. Ein anderer Bereich, der auch irgendwie verwandt ist, wo man Mana in Action sieht oder vielleicht auch sehr positive Qualitäten, wo das beides reinspielt. Sich verbeugen, Dinge aufheben, wenn jemandem etwas runterfällt, Boden gefallen ist, meistens kein Problem. Und doch kommt es manchmal darauf, wem etwas zu Boden gefallen ist, weil irgendwie spürt man, ohne sich das bewusst zu sein, dass man sich bückt vor jemanden. Und kommt vor, dass ich es nicht tue, ganz so spontan. Und dann vielleicht helfe ich nach und tue es trotzdem, dass die andere Person dann meistens schneller. Manchmal ist Bequemlichkeit, manchmal ist eben doch Stolz, interessant hinzuschauen. Und eben ganz spannend sich verbeugen. Vielleicht, was wir anfangs des Kurses hätten sagen sollen. Die Idee des sich Verbeugens hier ist auch, sich verbeugen vor Bildern wie Buddha-Bildern, eine Ehrerbietung gegenüber Qualitäten wie große befreiende Weisheit, wie Mitgefühl, wie alle wirklich wunderschönen menschlichen Qualitäten. Und das ist es, wovor wir uns verbeugen. Aber man kann sich auch einfach vor der Person verbeugen. Nicht, ich verbeuge mich jetzt vor dir, aber ich meine nicht etwa dich, sondern ich meine nur wirklich deine besten Qualitäten. Je nachdem wann, wo, vor was, vor wem und auch noch wer mit dabei ist und es sieht, ist das ganz interessant und bringt das verschiedenste Gefühle hoch. Und viele sind direkt verbunden mit Mana, andere sind mit echter Ehrerbietung verbunden. Viele Bereiche, der letzte, den ich noch erwähnen möchte, weil er auch so viel vorkommt, sind die Winde der Welt. Wenn wir finden, dass wir im Moment in der Situation unter diesen Menschen einen guten Ruf haben, wenn wir Lob kriegen, guten Feedback, wenn wir Erfolg haben, wenn wir siegen, überall dort kann Mana auftreten, offensichtlich oder subtil. Unabhängig davon, ob wir es irgendwie selbst verdient haben oder ob es uns zugefallen ist. Oder wir finden, dass wir einen schlechten Ruf haben in einer bestimmten Gruppe oder bei Gegnern oder auf dem Job, das ist recht schwierig. Wir werden getadelt, kritisiert, wir haben Misserfolge, wir verlieren. Auch hier wird Mana auftreten, offensichtlich oder subtil. Jemand in dieser Woche hat auch Name-Dropping erwähnt. Wenn wir jemanden kennen, den wir ganz wichtig finden und, oder der ganz bekannt ist und wir so nebenbei sagen, als ich mit so und so zusammen war, hat er zu mir gesagt. Im letzten Sommer war ich in Zürich an der ETH, als der Dalai Lama dort war, an einer Podiumsdiskussion war er und wir saßen in einem der Hörsäle mit Videofernübertragung. So auf einer großen Leinwand hat man gesehen, was im Hauptsaal vor sich ging. Und am Ende des Anlasses war ich nahe des Ausgangs, als wir schon rausgingen, als ich saß der Dalai Lama dicht umringt von Bodyguards und Attendants und ein paar ganz wichtigen Leuten sich ebenfalls auf den Ausgang zu bewegte. Und es war ziemlich ein Gedränge und ich sah, dass bei der Ausgangstür eine Glaswand war auf der Seite und ich dachte, ich stelle mich dahin, dann sehe ich ihn noch durchkommen. Und sehe ihn nochmal aus der Nähe. Und als er vorbeikam und mich sah, kam er dicht an die Glaswand und hat mich begrüßt. Und das war ganz rührend und ich habe mich schrecklich gefreut. Ich habe schon oft Zeit mit ihm verbracht an Konferenzen und auch in Privataudienzen. Aber die Aufregung, die ich in dem Moment erlebte, war vor allem eindeutig. Ein so besonderer Mann erkennt mich wieder. Und begrüßt mich. Und dabei nicht nur das, das tut er mit vielen Leuten, die er noch nie gesehen hat. Also es war nicht mal das. Sehr interessant. Ja, ich denke, genug der Beispiele. Wenn Mana nicht in Action ist und Herz und Geist auch sonst nicht gerade von Verlangen oder Aversion oder Neid oder Eifersucht und all dem Rest besetzt sind, können die Sobana, die schönen, positiven, heilsamen Qualitäten zum Vorschein kommen, die eben im gleichen Bereich liegen wie Mana. Selbstwertschätzung, echte Selbstwertschätzung. Echtes Selbstvertrauen. Bescheidenheit, nicht ich bin weniger gut als, sondern Bescheidenheit, die zusammengeht mit Würde. Auch Demut ist eine sehr interessante Qualität. Brother David Steindl-Rust sagt über Demut: Heutzutage ist Demut keine populäre Tugend, aber nur deshalb, weil sie falsch verstanden wird. Manche glauben, dass Demut darin besteht, schlecht über sich selbst zu reden, obwohl sie sich für besser halten, und dann noch im Geheimen stolz zu sein über diese geheuchelte Demut. Eigentlich bedeutet demütig jedoch irdisch oder erdig. Das englische Wort für demütig, humble, ist mit Humus verwandt, der Gartenerde. Es ist ebenso wie human und mit Humor verwandt. Wenn wir die irdische Qualität unserer menschlichen Gegebenheiten akzeptieren und annehmen, und ein bisschen Humor ist dabei durchaus hilfreich, dann werden wir feststellen, dass wir dies mit demütigem Stolz tun. In den besten Augenblicken unseres Lebens ist Demut einfach ein Stolz, der zu dankbar ist, um auf irgendjemanden herabzublicken. Stolz kann sehr positiv sein. Das ist der Grund, warum ich Stolz extra nicht bei Mana reingenommen habe, weil das dann auch vom Begriff her unklar ist, weil er kann in beiden Arten verstanden werden. Selbstwertschätzung, Bescheidenheit, Würde, Menschlichkeit, Stolz im Sinne echter Anerkennung und Wertschätzung unseres Potenzials für heilsames inneres Wachstum, unseres Potenzials für Befreiung und Erleuchtung. Stolz im Sinne der Wertschätzung unseres sinnvollen und positiven Tuns, auch was wir am Abend, jeden Abend kurz machen, wirklich zu anerkennen, was wir leisten und dass es sinnvoll ist und hilfreich ist. Ehrfurcht ist auch eine dieser positiven Qualitäten. Thomas à Kempis schrieb: Willst du etwas wahrhaft Heilsames wissen und etwas Rechtes lernen, so lerne die große Kunst, gerne unbekannt zu sein und dich für nichts halten zu lassen. Immer wenn uns das gelingt, ist es Bescheidenheit in seiner positivsten Form. Und wenn wir dann was daraus machen, es wichtig finden, ein wenig gut fühlen dabei, dann sind wir gleich wieder bei Mana. Ist nicht so leicht. Sehr aufschlussreich finde ich manchmal, wenn wir die Etymologie, die Wurzel oder die Herkunft eines Wortes anschauen. Und ich fand interessant, dass Demut von Dio und Muoti stammt. Und das heißt dann etwas so viel wie ein dienendes Gemüt oder eine dienende Gesinnung. Und das Wort Würde stammt von der Wurzel Wert. Und die Definition lautet, der achtungsgebietende Wert, der jedem Menschen innewohnt. Also Würde ist nicht etwas, für das man etwas tut, sondern das wohnt dem Leben inne, das wohnt dem Lebewesen inne. Ein schöner Text zu Wertschätzung und wie ihr vielleicht merkt, den Teil über Ehrfurcht und Wertschätzung und Demut, da bin ich noch nicht ganz durch mit meinem Vortrag. Das ist mir relativ selbst recht neu. Hamid Almas sagt, was genau ist es, auf das wir warten? Wird jemand dir das geben, was du immer schon wolltest? Wird ein Zug vom Himmel herunterfahren, um dich zu beschenken? Nichts, was je geschehen könnte, kann so gut sein, so wertvoll sein wie das, was du bist. Was dich vom Sein abhält, was dich vom Präsentsein abhält, ist nichts als deine Hoffnung auf die Zukunft. Auf etwas hoffen, das anders ist, lässt dich auf eine Zukunftsfantasie hoffen. Aber es ist deine Fata Morgana. Du wirst nie dorthin kommen. Und die Fata Morgana hält dich davon ab, das Offensichtliche zu sehen, die Kostbarkeit des Seins. Es ist eine große Täuschung, ein großes Missverständnis darüber, was dich erfüllen kann. Wenn du der Fata Morgana folgst, lehnst du dich selbst ab. Es wird die Kostbarkeit des Seins, das wir sind, des Lebens, das wir sind, nicht sehen. Die Würde der Lebewesen und unsere eigene Würde. Kurz noch ein paar Worte zur Frage, was hilft mit Mana? Was kann man damit dagegen tun und wie entwickeln wir die entsprechenden heilsamen Qualitäten? Ich denke, das Wichtigste ist sehen, merken, erkennen mit Achtsamkeit. Weil wenn wir erkennen, dann fangen wir auch schon an, die ganze Sache zu durchschauen. Und es gibt nicht irgendein Selbst oder ein Ego oder irgendetwas, was wir loswerden müssen. Ich muss endlich mein Ego loswerden. Es gibt nichts anderes, als zu sehen, wie die Dinge wirklich sind. Und dadurch durchschauen wir diese getäuschte Wahrnehmung von einem getrennten, unabhängig existierenden Selbst, das uns so viel Leidenschaft. Und dieses Sehen, dieses Hinschauen, ist das, was wir hier üben, in der Achtsamkeit, im Präsentsein, im Gewahrsein, sehr hilfreich. Wichtig ist, dass wir uns dabei nicht beurteilen, verurteilen. Oder wenn wir es tun, das tun wir sowieso. Wenn wir es tun, dass wir das merken, uns nicht so ernst nehmen. Weil wenn man anfängt hinzuschauen, um Mana zu erkennen, erkennt man vieles, was man nicht unbedingt so gerne gesehen hätte. Und das ist ein gutes Zeichen, das ist nicht ein schlechtes. Und ein bisschen Humor ist da sehr hilfreich. Metta, liebevolle Güte, hilft. Liebevolle Güte für sich selbst, liebevolle Güte für die anderen. Aber gerade auch für sich selbst, uns Abendländerinnen und Abendländer. Irgendwie haben wir diesen Mangel an Wertschätzung eingebaut durch unsere Kultur. Und das ist etwas, was die asiatischen Lehrer immer wieder erstaunt. Und wir brauchen sehr viel Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung, liebevolle Güte für uns selbst. Damit wir nicht finden, im Grunde genommen bin ich schlechter als. Ich kriege es zwar hin, dass es alle glauben und alle denken, ich bin mindestens so gut, aber ich weiß eigentlich, bin ich nicht gut genug. Und da brauchen wir enorm viel. Liebevolle Güte, Mitgefühl, Wertschätzung. Hilfreich kann es sein, über die Gleichheit zwischen sich selbst und anderen zu reflektieren. Das ist eine Kontemplation aus der tibetischen Tradition. In Shantidevas Bodhicharyavatara wird das angeleitet. Es ist eine ganz einfache Kontemplation, wo man sich klar macht, was wir selbst gerne haben und was uns wichtig ist. Wir möchten gerne glücklich sein, wir möchten nicht leiden, auch nicht ein bisschen. Wenn wir wählen könnten, würden wir lieber schön wohnen, anstatt nicht schön. Wir hätten lieber gutes Essen, anstatt nicht so gutes und so weiter. Und dann schauen wir bei den anderen. Ja, wahrscheinlich ist er auch lieber glücklich als nicht. Möchte lieber auch nicht leiden, wahrscheinlich auch nicht ein bisschen. Wenn schon, dann möchte er wahrscheinlich auch lieber gut essen. Etwas, was wir längst wissen. Aber es ist wie bei vielen dieser Reflexionen. Wir wissen es, aber wir wissen es doch nicht wirklich. Und wenn man sich das immer wieder klar macht, gibt es ein Gefühl der Gleichwertigkeit und das hilft auch. Und dann kommt zusätzlich als letzte Möglichkeit, es gibt sicher noch viele andere, aber letzte, die ich erwähnen möchte, ist Mudita, Wertschätzung der eigenen heilsamen Qualitäten und Taten. Und das fällt uns oft auch nicht leicht. Ich weiß nicht, wie ihr es habt, wenn ich am Abend 20 nach 9 sage, Zeit für ein paar Minuten Wertschätzung. Denkt ihr wirklich, wow, das war wirklich gut heute. Das ist die Idee. Ich denke, genau, ja. Ich habe mich bemüht, nicht, da hat es nicht geklappt, dort hat es nicht geklappt, es war sowieso nichts, das Ganze oder überhaupt. Sondern ich sage, okay, ich habe mich bemüht, so gut ich konnte, es ist nicht immer so gegangen, wie ich wollte, aber ich bin hier geblieben, ich bin beim Sitzen da geblieben, ich bin nicht nach 10 Minuten rausgelanscht und mich irgendwo hingelegt und einen Kaffee getrunken, sondern ich bin bis zum Läuten da geblieben. Ich habe das alles mitgemacht, Geduld, Ausdauer, dranbleiben, Interesse, Achtsamkeit, Gewahrsein, liebevolle Güte, ist viel, ist außerordentlich. Und noch die Freizeit dazu nehmen, brauchen, die Ferien vielleicht brauchen, von denen man nicht allzu viel hat, um sich da zu üben. Das ist außerordentlich, das ist fantastisch. Das wertzuschätzen, ist ganz wichtig und das ist nicht Stolz. Und falls ihr die Angst habt, dass ihr den Stolz und Mana umkippt, in diesem Falle völlig okay. Weil sonst sind wir gleich wieder daran, es runterzumachen. Und ich denke, dass nicht nur an Retreats, sondern immer wieder, jeden Tag wirklich wertzuschätzen. Und dann können wir auch die guten Qualitäten und die guten Dinge bei anderen wirklich wertschätzen. Das fällt dann leichter, sonst kommt der Neid rein. Genug. Ich möchte abschließen mit einem Nachruf. Es ist von einem Berner Pfarrer, Klaus Schädelin, er kommt aus meiner Stadt, ich habe ihn in meiner Jugend ein bisschen gekannt, sehr sympathischer Mensch, sozialer Aktivist, Gemeinderat, Autor eines weißen und humorvollen Kinderbuches. Und das ist aus einem Brief, den er geschrieben hat, kurz vor seinem Tod, als er wusste, dass er in den nächsten Tagen oder 2, 3 Wochen sterben wird. Und hat diesen Abschiedsbrief hinterlassen für seine Verwandten und besten Bekannten. Und das nur ein Ausschnitt aus dem Brief, der heißt Warnung vor dem Streben nach saftigen Nachrufen. Ich halte mich heute in den meisten Dingen für so überflüssig, dass ich sorglos ad patres gehen darf. Und besonders wertvoll ist mir geworden, erfahren zu haben, wie absolut nichtig die sogenannten Würden sind. Was zählen schon Erfolge oder markante Misserfolge, wo man an die Lebensschwelle gerät? Müsste ich noch ein Büchlein schreiben, so wäre es eine Warnung vor dem Streben nach Dingen, die Ehre und saftige Nachrufe einbringen. Das ist alles Kutzenmist. Das ist ein Schweizer. Wie viel wichtiger wäre es, hier und da ein Kindlein erfreut, einem Besorgten zum Lachen verholfen oder einem Beladenen entlastet zu haben und was solch heilige Dinge mehr sind. Und genau an diesen wichtigsten Lebensinhalten erkenne ich mich als armen Schlucker. Doch abgesehen davon war das Leben samt seinen mannigfachen Ängsten ein lange dauerndes Fest, das mich dankbar abtreten lässt.